Hörverstehen, Teil 2. Sie hören eine Radiosendung. Sie hören die Sendung nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage A, B oder C am besten passt. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 55 bis 64 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 55 bis 64. Sie haben dazu 3 Minuten Zeit. Willkommen zu Technik und Trends, unserem Magazin am Donnerstag. Unser Thema heute sind Roboter. Und dazu haben wir einen Experten eingeladen, Dr. Wolfram Burgard, Professor für Informatik und Robotik.
Hallo, guten Tag.
Herr Burgard, Sie haben gemeinsam mit anderen Wissenschaftlern den Roboter Turbot entwickelt. Turbot ist ein automatischer Ausstellungsführer. Er feierte vor kurzem im Deutschen Museum Bonn seine Premiere. Was lernen Sie und Ihre Kollegen bei der Arbeit an robotischem Museumspersonal?
Zunächst einmal war und ist das nach wie vor ein Gebiet, in dem wahnsinnig viel Bewegung ist. Gerade Roboter, die sich autonom, also ohne Fernsteuerung oder Ähnliches, bewegen können, waren eine der großen Entwicklungen der letzten Jahre im Bereich der Robotik. Nach anfänglichen Schwierigkeiten können sich solche mobilen Plattformen mittlerweile sehr gut orientieren. Momentan arbeiten wir daran, dass sie auch die Personen in ihrer Umgebung registrieren und auf diese reagieren. Schauen wir zurück in die Vergangenheit. Noch im Jahr 1997 hat der Museumsroboter Rino, einer der ersten Museumsroboter überhaupt, eine Tour nach der anderen gemacht, egal wie viele Besucher da waren. Das war natürlich nicht im Sinne des Erfinders. Vielmehr sollte sich eine Maschine clever verhalten. Sie muss erkennen, wie viele Besucher kommen, ob Besucher eine Führung haben möchten, ob sie die Führung verlassen oder dem vorgegebenen Tempo nicht mehr folgen können. Und dann muss der Roboter entsprechend handeln. Rino konnte das noch nicht.
Viele naturwissenschaftlich-technische Disziplinen befinden sich derzeit in einem grundlegenden Wandel. Man denke nur an die Gentechnik. Wo findet auf dem Gebiet der Robotik der Umbruch statt?
Wir konzentrieren uns bei der Problemlösung stärker auf die Software und nicht, wie dies in der Vergangenheit häufig der Fall war, auf die Hardware. Die mechanische Konstruktion eines Roboters steht heute nicht mehr unbedingt im Vordergrund, sondern vielmehr die Software. Das liegt darin begründet, dass es die Software ist, die Systeme intelligenter macht. Und durch die inzwischen sehr hohe Rechenleistung können Roboter mittlerweile deutlich differenzierter agieren und ihre Umgebung viel besser wahrnehmen als ihre Vorläufermodelle.
Nicht nur im Museum sollen Maschinen dem Menschen künftig Hilfestellung geben. Was können wir noch in dieser Dekade von anderen Robotern im Servicebereich erwarten?
Was in Zukunft in fast jedem Haushalt vorhanden sein wird, sind Reinigungs- und Putzroboter. Sicher haben Sie schon einmal von den kleinen Staubsaugern gehört, die Ihren Dienst schon heute automatisch verrichten können. Im Idealfall erkennen sie nicht nur Hindernisse und umfahren diese intelligent, sondern sie reinigen sich auch selbst, wenn der Staubbeutel zu voll wird. Wenn diese Roboter ihren Akku aufladen müssen, schließen sie sich selbst wieder an eine Steckdose an. Das sind aktuell aber noch recht einfache Systeme. Ähnlich funktionieren auch autonome Rasenmäher. Erste Schritte in Richtung Bügelroboter sind auch schon getan, aber bisher können sie Wäsche nur zusammenfalten. Sind solche Systeme einmal gut entwickelt, werden sie sich bald darauf auch etablieren.
In Japan avancieren Roboter Tiere zum letzten Schrei. Ein Beispiel dafür war der Blechhund Aibo. Taugt solch eine Maschine auch als Seelentröster?
Das will ich zumindest nicht ausschließen. Kinder hatten ja immer schon ihre Kuscheltiere.
Denen bald Kuschelroboter folgen werden?
Ich glaube, dies wird tatsächlich einer der ganz großen Märkte werden. Einerseits für Kinder, die solche Gefährten als Kuschelroboter sehen, mit denen man interagieren kann. Andererseits für Erwachsene, die einen Roboter dieser Machart zum Beispiel für Wachdienste umprogrammieren könnten. Stellen Sie sich vor, Sie lassen Ihren Roboterhund zu Hause, während Sie im Urlaub sind. Abends könnten Sie sich über Ihren Webserver einwählen und nachschauen, ob alles in Ordnung ist. Vielleicht schickt der Hund aber auch eine E-Mail an die Nachbarin, weil der Briefkasten voll ist.
Weit schwerer als bellende Metallhunde lassen sich künstliche Menschen bauen. Wann wird der erste echte humanoide Roboter Realität?
Ich könnte mir vorstellen, dass wir in 50 Jahren Maschinen haben werden, die sehr stabil auf zwei Beinen gehen und laufen. Sie werden den Roboter-Protagonisten ähneln, die wir bislang aus Science-Fiction-Filmen kennen.
Und könnte man sich vorstellen, dass Roboter auch ein Kinderersatz werden?
Tja, dazu hat sich der Roboterforscher Hans Moravec geäußert. Allerdings ist seine Meinung umstritten, weil sie für viele Menschen eine Horrorvision darstellt. Er sieht Roboter als unsere Nachkommen. Im Augenblick, so Moravec, glaubt man das kaum, weil sie eben nur so intelligent sind wie Insekten. Aber mit der Zeit werden wir das große Potenzial erkennen, das in ihnen steckt. Und wir werden unsere neuen Roboterkinder gern haben, denn sie werden angenehmer sein als Menschen. Wir werden sie als Kinder annehmen, als Kinder, die nicht durch unsere Gene geprägt sind, sondern die wir selbst gebaut und programmiert haben. Soweit die Vision von Moravec.
Da kann einem ja Angst und Bange werden. Hans Moravec prognostiziert ja, dass bereits in 50 Jahren Roboter der vierten Generation die Menschheit geistig und physisch übertreffen werden. Was sagen Sie dazu?
Eine solche These ist natürlich sehr publikumswirksam. Ich bin da realistischer und glaube, dass nicht alles in diesem Ausmaß Realität wird.
Sie glauben also nicht, dass Roboter einmal Menschen überlegen sein werden?
Wir werden sicherlich in verschiedenen Bereichen Geräte haben, die bestimmte Dinge besser können als der Mensch. Daran werden wir uns gewöhnen müssen. So wie wir uns bereits daran gewöhnt haben, dass Computer besser rechnen als Menschen und Autos schneller fahren als Fahrräder. Obwohl wir einen Computer bauen können, der den Schachweltmeister zu schlagen vermag, ist die Welt dennoch nicht daran zugrunde gegangen. Problematisch an der These von Moravec ist, dass der Mensch hinter den Robotern in die zweite Reihe rückt.
Ja, da werden Ihnen sicher viele unserer Hörerinnen und Hörer zustimmen können. Wie sehen Sie denn die ethischen Aspekte in Bezug auf Roboter?
Da muss jeder Forscher selbst nachdenken, was ethisch vertretbar ist. Aber auch die Gesellschaft sollte aufpassen, dass unser Weg nicht in eine Richtung geht, in der der Mensch sich selbst abschafft. Oder Roboter dazu genutzt werden, dass eine Gruppe von Menschen die anderen beherrscht.
Kann die künstliche Intelligenz überhaupt, wie etwa der Computerpionier Bill Joy warnt, dem Menschen die Herrschaft über den Planeten streitig machen?
Was Robotern meiner Ansicht nach immer fehlen wird, ist die Adaptivität. Das heißt, Roboter werden, solange sie im Wesentlichen mechanische Geräte sind, große Schwierigkeiten haben, sich den Umständen auf jene Art und Weise anzupassen, die Menschen auszeichnet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jemals etwas Technisches entwickeln werden, das wirklich mit dem menschlichen Organismus vergleichbar ist. Deswegen sehe ich keine Gefahr.
Na, das ist doch beruhigend. Herr Burgert, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Ende von Hörverstehen Teil 2.